NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Britta Jensen und ich begrüße Sie zu Ihrem Kirchenmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Gnade und Gerechtigkeit, besuchen die wunderschöne Kirche in Rellingen und das Grab von Anne Frank in Bergen-Belsen.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Anne Frank hat uns berührt und aufgerüttelt mit ihrem Tagebuch. 2 Jahre hielt sie sich mit ihrer Familie vor den Nazis versteckt. Nie hatte sie die Hoffnung verloren, nie ihr gutes Herz. Am Ende wird sie doch entdeckt und stirbt vor knapp 80 Jahren im Konzentrationslager. Für Anne Frank und ihre Schwester Margot gibt es einen Grabstein auf der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Darauf ein Bibelvers in Hebräisch. Oliver Vorwald erklärt uns, was er bedeutet.
Erloschenes Heidekraut, Wind und Kälte. Jetzt im März ist das Gelände des früheren Konzentrationslagers Bergen-Belsen eine weite, kahle Fläche. Hier und da zeichnen Mauern den Grundriss früherer Baracken nach. Am südlichen Rand des Geländes der heutigen Gedenkstätte steht zwischen vielen anderen Grabmalen der Stein für Margot und Anne Frank. Ein schlichter, schwarzer Gedenkstein. Er trägt die Jahreszahl 1945, den Davidstern und einen hebräischen Vers aus den Sprüchen Salomos.
Neer Hashem Nishmat Adam.
Eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Innern.
Anne Frank wird 1929 in Frankfurt am Main geboren. Ihr Vater ist Unternehmer, hat als deutscher Offizier im Ersten Weltkrieg gekämpft. 1934 emigriert die Familie nach Amsterdam, denn hier bei uns verändert sich das gesellschaftliche Klima. Jüdinnen und Juden schlägt Hass und Gewalt entgegen. In Amsterdam erleben Margot und Anne Frank zunächst eine sorglose Kindheit. Doch dann besetzen deutsche Truppen die Niederlande. 1942 flüchten die Franks in das Versteck im Hinterhaus der Amsterdamer Prinsengracht. Hier entsteht das berühmte Tagebuch mit dem rot-weiß karierten Einband. Für Anne ist es Zeitvertreib, Tür in eine freie Welt, beste Freundin. Den Seiten vertraut sie Sätze wie diesen an. Ich habe Angst vor den Konzentrationslagern, aber ich fühle, dass ich in Gottes Armen liege. 1944 wird das Versteck verraten. Margot und Anne Frank kommen erst nach Auschwitz, dann nach Bergen-Belsen, wo sie Ende Februar, Anfang März 1945 vermutlich an Fleckfieber sterben. Angehörige lassen später den Gedenkstein aufstellen. Er markiert nicht den Beisetzungsort. Die Schwestern liegen in einem der Massengräber auf der weiten Heidefläche.
Neer Hashem Nishmat Adam.
Eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Innern.
Mich erinnert dieser Bibelvers an die Jahre im Versteck, eingesperrt, eingeengt. Wie Anne Frank mit dem Schreiben zumindest zeitweise dieser Enge entkommen konnte. Und diese Worte deuten an, welche Kraft, welcher Halt im Glauben liegen kann.
Danke an meinen Kollegen Oliver Vorwald. Von Bergen-Belsen geht es nun in den Süden von Schleswig-Holstein, in den Kreis Pinneberg. Schon aus der Ferne sieht man die Kirche in Rellingen. Der Turm ragt in den Himmel und deutet den Weg. Von uralten Linden umrahmt, zeigt sich diese besondere Kirche in ihrer ganzen Schönheit. Ein barockes Juwel, das Besucherinnen und Besucher begeistert. André Demin hat dieses interessante und bedeutende Werk der Kirchenbaukunst besucht und Pastorin Inga Mion getroffen. Und die hat glücklicherweise einen Schlüssel.
So, dann machen wir mal die Tür auf und dann mal rein in die gute Stube. Ja, herzlich willkommen. Das ist hier der Hintereingang. Wenn wir da hochgehen würden, dann kommen wir erstmal zur Orgel und dann zur Laterne, aber wir gehen erstmal in den Altarraum. Das ist hier nochmal die Zwischentür. Ja, und jetzt sind wir angekommen hier in der Rellinger Kirche. Als ich mich hier beworben habe vor 2,5 Jahren und das erste Mal hier drin war, war ich ziemlich überwältigt.
Das bin ich auch, denn das Innere der Kirche überrascht. Der Altarraum ist achteckig und die Sitzbänke sind kreisförmig angeordnet.
Und wenn man nach oben guckt, da hat man die Laterne und ganz oben das Auge Gottes.
Die Laterne ist wie ein kleiner Turm mit vielen großen Fenstern in der Mitte des Daches. Und an der Decke der Laterne ist es tatsächlich das Auge Gottes als würde er durch ein Schlüsselloch gucken.
Man hat so ein Dreieck und in diesem Dreieck drin ist ein Auge. Und es gab eine Zeit, da hat man Gott so dargestellt. Also das Dreieck hat sicherlich auch was mit der Trinität zu tun, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann dieses Auge, um letztlich die Allmacht Gottes darzustellen. Also dass Gott uns beobachtet, alles sieht, dass er uns aber gleichzeitig auch gütig anschaut.
Die ungewöhnliche Architektur mit den großen Fenstern bewirkt, dass viel Licht in die Kirche gelangt. Hintergrund der Art des Baustils war die Idee, dass die Kirche keine Geheimnisse hat, dass nichts im Verborgenen bleibt. Gibt es vielleicht trotzdem ein dunkles Geheimnis? Vielleicht unter den Holzluken, die in den Boden eingelassen sind?
Es gab mal eine Gruft hier drunter. Da sieht man jetzt auf dem Fußboden, wenn man guckt, Zahlen. 2, 3, 4, 5, 6, die 1 fehlt. Und das sind Nummerierungen, da waren früher Grabstellen drunter, Särge. Die sind dann allerdings rausgenommen worden, als in den 80ern hier eine nicht besonders effektive Fußbodenheizung eingebaut worden ist. Ja, also diese Geheimnisse sind weg. Ich würde sagen, es ist tatsächlich eine sehr transparente Kirche.
Okay, große Geheimnisse im Untergrund gibt es hier also nicht. Richten wir unseren Blick mal nach oben.
Wir haben hier einen klassisch evangelischen Kanzelaltar. Das heißt Kanzel direkt über dem Altar. Und wenn man da oben steht, was ich tatsächlich selten tue, weil ich doch sehr weit weg von den Menschen bin, wenn ich da oben predige. Aber man soll von jedem Platz, auch von der ersten und zweiten Empore, die Kanzel sehen können.
Und wenn ich mich jetzt einmal umsehe, fallen die Logen auf. Rundherum, aus Holz, mit Sprossenfenstern. Das war eine Idee des Auftraggebers König Christian von Dänemark.
Diese Logen waren damals da für die Menschen, die etwas betuchter waren, die nicht mit dem gemeinen Fußvolk in die Kirche gehen wollten, sondern die hatten dann eine extra Loge, wo sie dem Gottesdienst beiwohnen konnten. Und da haben wir hier auf der rechten Seite vom Altar die Königsloge und auf der linken Seite die Königinnenloge. Nur waren die beiden eigentlich niemals hier.
Wie bei vielen anderen Kirchen auch, wurde die Rellinger Kirche nicht an einem Tag erbaut, sondern vielmehr über mehrere Jahrhunderte. Reste des ursprünglichen Gebäudes aus dem 12. Jahrhundert finden wir heute noch in den Feldsteinen des alten Rundturms. Auf diese Reste des alten Turms wurde im 18. Jahrhundert ein neues Dach gesetzt. Und das hat eine Besonderheit, die man schon von Weitem erkennt.
Das ist der schiefe Turm von Relling, genau. Und ich finde immer, wenn man von außen sich die Kirche anguckt, durch dieses große Dach auf dem Turm, sieht es fast so ein bisschen aus wie eine Zipfelmütze. Und das fand ich, als ich die Kirche das erste Mal gesehen habe, ich fand das total niedlich. Weil es hat mich irgendwie gleich angesprochen, weil es sowas Verspieltes auch irgendwie hat. Und ich finde das sehr schön, wenn gerade Kirche auch nicht nur dieses Ehrwürdige, Ernsthafte, sondern auch so ein bisschen was Niedliches, Verspieltes. So sind wir Menschen ja auch. Wir sind ja auch nicht immer nur gleich. Und der Glaube ist ja auch etwas, was auch mit allen Facetten unseres Lebens zu tun hat.
Der Auftrag für den Neubau der Kirche wurde an Baumeister Kai Dose vergeben. Er hatte schon ein paar Jahre zuvor die Dreifaltigkeitskirche in Altona entworfen. Hierbei gewonnene Erfahrungen dienten unter anderem der Entwicklung des Michels in Hamburg und letztendlich auch der Rellinger Kirche. Diese wurde 1756 eingeweiht.
Das ist eine klassische Barockkirche. Das sieht man auch an verschiedenem Gold, was hier drin ist, viele Verzierungen. Farblich finde ich es auch, passt es sehr schön. Also die Bänke hier sind in so einem Grün gehalten. Das Taufbecken ist in Schwarz-Weiß und dazwischen immer wieder goldene Absätze. Und es steht halt genau unter dem Auge. Das heißt, jeder, der hier getauft wird, wird unter dem Auge Gottes getauft.
Und wenn Sie sich auch mal das Auge Gottes ansehen möchten, dann besuchen Sie gerne die Kirche in Rellingen. Informationen über Veranstaltungen und Öffnungszeiten finden Sie auf der Kirchenhomepage. Wenn Gott nicht nur in Rellingen, sondern überall auf uns Menschen sieht, dann frage ich mich manchmal, was er wohl denkt. Ich denke allzu oft beim Blick auf diese Welt, das ist nicht gerecht. Wenn die einen im Überfluss und die anderen in Armut leben, wenn ein guter Mensch krank wird, wenn ein Fauler belohnt oder ein Verbrecher nicht bestraft wird, das ist einfach ungerecht. Aber was hat es eigentlich mit der Gerechtigkeit auf sich? Und wenn Gnade vor Recht geht, dann ist es doch erst recht ungerecht, oder? Die Geschichte von Noah und der Sintflut regt Stefan Geiser zum Nachdenken über Gnade und Gerechtigkeit an.
Es gibt Texte in der Bibel, zu denen ich immer wieder zurückkomme. Einer davon ist die Erzählung von Noah und der Sintflut. Darin heißt es, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ich habe dann ein Bild aus meiner Kinderbibel vor Augen, auf dem Noah seine Familie und eine Unmenge an Tieren in ein riesiges Holzschiff bugsiert. Damals fand ich die Geschichte mit der Arche und dem steigenden Wasser schauerlich schön. Ich freute mich über die Rettung der Elefanten, Zebras, Löwen und Springmäuse und war traurig über alles, was in den Fluten ertrank. Ich verstand, dass die Menschen irgendwie selbst schuld waren an der Sintflut, weil sie mehr Böses als Gutes taten, fand es aber trotzdem auch ungerecht, von Gott seinen Zorn an allen, außer an Noah, auszulassen. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Bis heute beschäftigt mich die Frage nach Gnade und Gerechtigkeit. In unseren Gottesdiensten sprechen wir davon, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und wäre er das nicht, wäre es nur schwer auszuhalten. Aber dass alles vor seinen Augen Gnade findet, auch die schlimmsten Verbrechen? Vieles, was in der Welt geschieht, empfinde ich als ungerecht. Krieg und Gewalt, Ausbeutung und Zerstörung, wie können die dafür Verantwortlichen Gnade bei Gott finden? Sicher, Strafen und Vergeltung machen niemanden wieder lebendig und bringen keine ausgerottete Art zurück, aber begnadigen? In der Bibel wird erzählt, dass Gott seine Sintflut bereut hat, und ich weiß, dass mich dieses Thema noch lange nicht loslassen wird.
Und mit diesen Gedanken und dem Wunsch nach mehr Gerechtigkeit in dieser Welt geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Britta Jensen und ich wünsche Ihnen noch einen erholsamen und gesegneten Sonntag.